Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wollen wir einen Jungen oder ein Mädchen? Japanische Forschende haben im Fachmagazin PLOS Biology eine Methode vorgestellt, die es ihnen ermöglicht, Spermien relativ einfach so zu sortieren, dass sie ein gewünschtes Geschlecht zeugen. Während die Eizelle der Frau ja immer nur X-Chromosomen hat, tragen die Spermien des Mannes entweder X- oder Y-Chromosomen. Die Spermien mit X-Chromosomen sind besonders, sie tragen nochmal viel mehr unterschiedliche Gene mit sich. Den Forschenden ist es gelungen, einzelne dieser Gene zu nutzen. Dadurch wurden diese Spermien im Vergleich zu den Spermien mit dem Y-Chromosom langsamer. So ist es den Forschenden gelungen, Spermien für weiblichen Nachwuchs von Spermien für männlichen Nachwuchs zu trennen. Die Forschenden haben das schon erfolgreich bei Mäusen, Rindern und Schweinen getestet. Die Entdeckung hat bereits eine ethische Debatte ausgelöst, weil es im Prinzip mit dieser Methode relativ einfach wäre, das Geschlecht auch bei menschlichem Nachwuchs vorher festzulegen. Eigentlich haben tropische Wälder ja einen guten Ruf. Sie ziehen das CO2 aus der Atmosphäre und binden mehr davon, als sie wieder ausstoßen. Allerdings schreiben Forschende im Fachmagazin Nature Communications, so pauschal lässt sich das wohl nicht sagen. Sie haben für die Jahre 2015 und 2016 verschiedene Daten zusammengetragen, darunter Satellitendaten, die die CO2-Emissionen direkt über den Tropen weltweit messen. Zwar hatten die tropischen Wälder in Südamerika, Asien und Australien eine negative Bilanz. Sie nahmen also mehr CO2 auf, als sie abgaben. In Afrika gab es aber ein anderes Bild. Die tropischen Wälder dort hatten eine positive Bilanz. Zwar speicherten dichte Wälder etwa im Kongo noch viel CO2, Wälder in Ost- und Westafrika dagegen nicht mehr. Die Forschenden vermuten, dass diese Wälder und ihre Böden teilweise wirtschaftlich übernutzt und durch Dürren geschwächt werden. Pinguine sind ja klein und putzig, aber was wäre, wenn sie dir auf dem Kopf rumpicken könnten? Ein neuseeländisches deutsches Wissenschaftsteam hat jetzt in einem Fachmagazin einen Riesenpinguin vorgestellt. Der ist allerdings schon ausgestorben. Die Knochen wurden im vergangenen Jahr von einer Hobbypaläontologin in Waipara ausgegraben, ein Dorf auf der Südinsel Neuseelands. Der Pinguin muss etwa 1,60 groß gewesen sein und hat etwa 80 Kilo gewogen. Er lebte im Paläozän, einer Zeit vor etwa 56 bis 66 Millionen Jahren, in denen die großen Dinosaurier gerade ausgestorben waren, auch die im Meer. Damit hatte der Riesenpinguin weniger Konkurrenz und das Meeresgebiet für sich. Aber nicht nur die Pinguine nutzten dieses Zeitfenster wohl, um körperlich Präsenz zu zeigen. Damals gab es auf den beiden neuseeländischen Inseln wohl auch riesige, 1 Meter große Papageien, riesige Adler und Fledermäuse und den Moa, einen etwa 200 Kilo schweren Laufvogel. Wie viel Salz am Tag ist noch okay und ab wie viel wird's ungesund für uns? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt nicht mehr als 5 Gramm Salz pro Tag. Es gibt aber auch Studien, die höhere Werte als unproblematisch einstufen. Diese alten Studien haben allerdings offenbar methodische Fehler. Darauf weist jetzt eine neue Untersuchung hin. Demnach müssten eigentlich bei StudienteilnehmerInnen immer mehrmals über einen Tag hinweg Urinproben genommen werden, um zu schauen, wie viel Salz sie zu sich genommen haben. Weil dieser Weg aber für alle Seiten aufwendig ist und auch teuer, wurde er nicht immer so angewandt, kritisieren jetzt ForscherInnen der neuen Studie. Sie haben dafür knapp 3000 Menschen über einen jahrzehntelangen Zeitraum untersucht. Und dabei kam raus, dass selbst bei nur 3 Gramm Salz pro Tag ein direkter Zusammenhang zu einem höheren Sterberisiko besteht. Gesundheitsexperten warnen schon lange, dass die meisten von uns zu viel Salz täglich zu sich nehmen. Das führt dann zu höherem Blutdruck und der wiederum erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infarkten, Herzversagen und Schlaganfällen. Die Wissenschaft ist sich einig, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dass sich das Klima erwärmt. Aber es gibt auch Menschen, die das bestreiten. Die sind zwar deutlich in der Minderheit, bekommen aber offenbar genauso viel Aufmerksamkeit wie die Mehrheit, zumindest im englischsprachigen Raum. Das haben 3 Forscher aus den USA und Frankreich festgestellt, als sie den digitalen Fußabdruck von Wissenschaftlern verfolgt haben, die sagen, der Klimawandel ist menschengemacht und von prominenten Gegnern der Theorie, darunter Akademikern, Politikern und Wirtschaftsvertretern. Bei all diesen insgesamt 800 Personen haben die Forscher geschaut, in welchen Medienberichten und Blogs sie zitiert werden, in den Jahren 2000 bis 2016. Ergebnis: Wenn man nur rund 30 Leitmedien einbezieht, also zum Beispiel die Washington Post oder Fox News, dann kamen Vertreter beider Meinungen zum Klimawandel etwa gleich oft zu Wort. Aber als die Studienautoren auch noch Blogs mit eingerechnet haben, kamen Klimawandelleugner im Schnitt in fast 50% mehr Artikeln vor als Vertreter des wissenschaftlichen Konsenses, also dem menschengemachten Klimawandel. Daraus schließen die Autoren, dass Klimawandelleugner von Blogs und kleinen Nachrichtenseiten profitieren, die nicht gut genug die Fakten prüfen. Geht es Jugendlichen mental schlechter, wenn sie viel in sozialen Medien unterwegs sind? Das haben britische Forschende versucht zu klären. Ihre Ergebnisse haben sie im Fachmagazin The Lancet vorgestellt. Es geht um britische Jugendliche, die über 3 Jahre immer wieder gefragt wurden, wie oft sie soziale Medien nutzen. Neben der Mediennutzung wurden auch körperliche Fitness, Qualität des Schlafes und Erfahrungen mit Mobbing abgefragt. Die Forschenden haben festgestellt, dass die Nutzung von Instagram, Facebook und Co. sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen in diesem Zeitraum stark zugenommen hat. Bei den Mädchen, die sehr viel Zeit mit diesen Medien verbrachten, gab es in der Folge eine leichte Verschlechterung ihres Wohlbefindens und ihrer psychischen Gesundheit. Bei den Jungen gab es diesen Effekt nicht. Werden aber die anderen Faktoren mit einbezogen, dann verschwindet der Zusammenhang nahezu. Das Wissenschaftsteam sagt, allein die Quantität der Mediennutzung lässt noch keine Aussage darüber zu, welche Auswirkungen das auf die psychische Gesundheit Jugendlicher hat.
Deutschlandfunk Nova.